Herzlich willkommen zum TechPod, dem Technologie-Podcast der Advanced Unibyte. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Das ist der AU TechPod.
Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch über IT-Security. In der 11. Podcast-Folge wurde über mehrere Empfehlungen rund um das Thema Datensicherheit gesprochen. Heute fokussieren wir uns jedoch auf den Bereich des Backups, der sprichwörtlichen Lebensversicherung eines Unternehmens. Von meinem Kollegen erfahren Sie, wie Sie Ihre Backup-Daten präventiv vor einem Ransomware-Angriff schützen können. Sie wissen ja, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Viel Spaß dabei!
Herzlich willkommen zum heutigen Podcast Backup Daten schützen. Mein Name ist Andreas Heid und als Senior Sales verantwortlich für die Belange unserer Kunden. Mitgebracht habe ich mein technisches Gewissen, Andi und Matze.
Guten Morgen. Ja, stelle ich mich mal vor. Mein Name ist Andreas Kugel. Ich bin Solution Architect bei der AU für den Bereich Backup. Verantworte also das Backup-Portfolio auf technischer Ebene und bin jetzt auch schon seit 22 Jahren dabei.
Perfekt, dann mache ich direkt weiter. Mein Name ist Matthias Beller, ich bin Senior System Engineer bei der AU und nebenbei auch Produktarchitekt für das Thema Veeam.
Herzlichen Dank euch beiden. Zu Beginn eine vermeintlich ungewöhnliche Frage im Kontext des heutigen Podcasts an dich gestellt. Was haben denn die Dating-Plattform Parship und die IT-Welt gemeinsam?
Was haben die gemeinsam? Die Zahl 11. würde ich es mal sagen. Wenn man der Werbung Glauben schenken darf, dann verliebt sich ja alle 11 Minuten ein Single auf dieser Dating-Plattform. Und jetzt mal zum Vergleich. Laut einem Report von Cybersecurity Ventures wurde im Jahre 2021 alle 11 Sekunden ein Unternehmen Opfer eines Ransomware-Angriffs. Und laut einer Prognose verkürzt sich diese Zeit in 10 Jahren auf alle 2 Sekunden. Also alle 2 Sekunden, wo ein Unternehmen oder eine Privatperson oder ein Gerät, zum Beispiel ein IoT-Gerät, angegriffen wird.
Wow, erschreckend. Wie nimmt die AU diesen negativen Trend denn wahr? Und natürlich auch, was bedeutet diese Entwicklung denn für unsere Kunden? Matze?
Ich sag mal, neben den üblichen Supportanfragen, die wir eben bekommen, wo der Kunde Unterstützung braucht, merken wir einfach, dass es brutal viele Anfragen zum Thema Security gibt. Das heißt, das sind irgendwie Themen wie, sind meine NetApp-Snapshots eigentlich sicher? Wie sieht es aus mit dem Thema Ransomware-Protection, sowohl für meinen File-Server als auch eben für meine Backups? Und allgemein, wie kann ich mich absichern und meine Backups irgendwie sicherer gestalten?
Okay. Und wenn ich die Entwicklung richtig verstehe, dann wird mittelfristig mehr oder weniger jedes Unternehmen Ziel eines solchen Angriffs sein. Für mich stellt sich somit die Frage, wie Ransomware-Angriffe früh und rechtzeitig erkannt werden können.
Ja, ich denke, die Einschätzung ist realistisch und richtig. Ich denke, die Antwort ist aber gleichzeitig auch sehr vielschichtig. Ich versuche mal das Thema so ein bisschen mit dieser Backup- und Infrastrukturbrille zu beantworten. Wenn ich jetzt quasi eben an das Thema Monitoring oder Erkennung denke, habe ich eben die Möglichkeit zum Beispiel mit Veeam One, das ist deren Monitoring-Tool, einige Dinge zu überwachen und mir eben als Report berichten zu lassen. Das ist zum einen eben mal die ungewöhnliche Incremental-Backup-Größe. Das heißt, wenn meine Backups auf einmal stark anwachsen, dann muss ich ja davon ausgehen, wenn ich nicht gerade Updates ausgerollt habe, dass da irgendwas passiert ist, was ich mir vielleicht anschauen möchte. Zum anderen eben so ein Ransomware-Activity-Alarm. Das heißt, wenn ich irgendwie zur gleichen Zeit auf vielen VMs eine hohe CPU-Auslastung und Disk-Auslastung habe, dann könnte da irgendwas im Gange sein, zum Beispiel eben so ein Verschlüsselungsprozess. Und zu guter Letzt noch ein bisschen was Allgemeineres, das Thema eben Running Services. Das heißt, ich kann eben überwachen, dass ich eine definierte Anzahl von Diensten auf so einer Windows-VM habe und dementsprechend reagieren kann, wenn zum Beispiel mehr Dienste laufen und mir das dann vielleicht anschauen kann und schaue, was hier passiert.
Und Andi, was hat hier Commvault zu bieten?
Ja, also ich habe da auch eine Funktion, die ich da mal vorstellen kann. Ich vertrete ja ein bisschen hier das Commvault-Lager. Die Backup-Software Commvault hat eine Anomalie-Detection mit an Bord. Das heißt, es ist nicht lizenzpflichtig oder braucht nicht eine zusätzliche Lizenz. Und das bedeutet, einmal die Backup-Komponenten selbst werden auf Auffälligkeiten überwacht. Also auf dem Backup-Server oder auf dem Backup-Proxy, ja, falls dort irgendwas passiert. Und dann noch, wenn man einen Commvault Agent auf einem Server installiert, dann hat man da auch noch zusätzliche Funktionen, wie zum Beispiel die Überwachung von Ransomware-Extensions, also wenn Dateien mit einer Ransomware-Extension plötzlich erkannt werden, dann wird ein Alert an den Backup-Admin verschickt. Und zusätzlich rollt Commvault bei der Installation des Agents auf dem Client auch noch gewisse Honeypot-Dateien aus. Das heißt, es werden willkürliche Office-Daten, also Word-Dateien oder Excel, auf der Maschine ausgerollt. Und sollte da ein User drauf zugreifen, dann wird es auch als Anomalie erkannt und der Backup-Admin informiert, dass auf der Maschine etwas Ungewöhnliches passiert.
Und was können die Unternehmen denn nun tun, um es den Angreifern so schwer wie möglich zu machen? Also welche Erfahrungen, Werkzeuge oder Tipps könnt ihr aus eurer langjährigen Berufserfahrung den Unternehmen hier mitgeben?
Ja, also auf jeden Fall auf den Ernstfall sehr gut vorbereiten. Ja, das bedeutet, so als erster Punkt, wichtige Dateien oder Dokumente offline verfügbar machen. Zum Beispiel der Passwort-Safe oder das Notfallhandbuch, dass wenn es zu einem Angriff kommt und der File-Server nicht zur Verfügung steht, dass man da die Dateien auf jeden Fall noch im Zugriff hat. Also hatten das jetzt auch schon, dass das genau dann zum Stolperstein Nummer 1 geführt hat. Man wusste auch nicht, wie ist genau der Ablauf jetzt, was im Notfallhandbuch drin steht und die ganzen Passwörter, die man braucht, um auf, ja, auch bei den Herstellern in die Portale sich einzuloggen, um eventuell auch die ISOs wieder herunterzuladen oder die Lizenzkeys, um eine Infrastruktur wieder aufzubauen. Wenn das schon nicht zugreifbar ist, dann hat man schon die erste Hürde und so ein Vorfall ist Stresspotenzial genug. Ich glaube, das sind dann unnötige Potenziale oder Faktoren, die unnötig sind. Punkt Nummer 2, was man so machen kann, um sich besser zu schützen, Systemzugriffe auf jeden Fall einschränken. Das heißt, auf dem Backup-Server den Remote-Desktop-Dienst deaktivieren oder den Port ändern. Das sind jetzt, ja, sage ich mal, so Soft-Faktoren. Das schreckt jetzt vielleicht ein bisschen ab oder ja, ist eine weitere Hürde, die man nehmen muss. Und dann gibt es einen Punkt Internet Access deaktivieren und auf jeden Fall auf den Maschinen die Firewall, die Software Firewall auf dem Betriebssystem aktiviert zu lassen und dementsprechend zu konfigurieren, dass das Notwendigste ja kommunizieren kann. Und der dritte Punkt, den ich noch habe, ist die Maschinen, also zum Beispiel die Backup-Komponenten, nicht in das Active Directory mit aufzunehmen. Das sprich, im Workgroup-Mode zu betreiben, ist auch nochmal ein zusätzlicher Schutz. Sollte ein Angreifer auf die AD irgendwelche User abgegriffen haben, kommt es so nicht direkt auf die Backup-Komponenten.
Ja, und dann, um ein Stück weit im Battle-Modus zu bleiben, Matze, was hat denn Veeam da zum Thema zu bieten?
Einiges, aber da kommen wir erst später dazu. Ich denke, wir müssen mal noch ein bisschen weiter mit den allgemeinen Punkten machen, weil ich denke, am Ende ist es ganz egal, welche Backup-Software ich auf dem Server installiere. Ich muss erstmal den zugrunde liegenden Backup-Server ein Stück weit absichern. Wenn der Angreifer mal auf dem Backup-Server ist, dann ist es vielleicht ohnehin zu spät. Das heißt, einfach nochmal so Themen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, vielleicht ganz global für meinen RDP oder für meine Server, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der Sinn macht. Dann natürlich auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung in dem jeweiligen Produkt selbst. Aber hier ganz klar, wie gesagt, wenn der Angreifer bereits auf dem System ist, dann bringt es vielleicht auch nicht mehr viel. Und zum Thema Netzwerk oder Netzwerksegmentierung sehe ich halt ganz oft, dass eure wirklich kritischen Backup-Netze oder Management-Netze, wenn es denn überhaupt dedizierte gibt, von jedem Arbeitsplatz aus im Unternehmen aus erreichbar ist. Also im Worst Case stecke ich mich im Besprechungsraum ein und kann irgendwie auf solche Backup-Komponenten zugreifen. Das heißt, da wäre die ganz klare Empfehlung, das an der Stelle besser abzuschotten, um sich eben so schon zu schützen und es nur von dedizierten Arbeitsplätzen aus erreichbar zu machen.
Okay, dann bin ich mal gespannt, was BIM da noch zu bieten hat später. Wenn jetzt so ein Angriff nicht abgewehrt werden konnte, ja, trotz der Maßnahmen und Daten gestohlen wurden, was mache ich denn dann in so einem Fall?
Also, wenn es bereits passiert ist, dann ist das natürlich schlecht. Ja? Ein solcher Vorfall fällt unter die Meldepflicht an die Aufsichtsbehörden. Bedeutet also, wenn Daten wirklich gestohlen worden sind und die waren nicht verschlüsselt, dann ist man da meldepflichtig. Das heißt, man sollte auf jeden Fall die Daten verschlüsseln. Solche Vorfälle fördern nicht gerade das Image eines Unternehmens. Daher wäre das auf jeden Fall unsere Empfehlung, Daten zu verschlüsseln.
Backup-Daten zu verschlüsseln ist ja jetzt nichts Neues. State of the art, würde ich sagen. Aber das sollte doch eigentlich auch jede Enterprise-Backup-Software können, oder, Andi?
Korrekt. Also Commvault kann das. Das ist kein Problem. Hier habe ich die Möglichkeit, die Backups, die sich auf Disk, Tape oder in der Cloud befinden, zusätzlich zu verschlüsseln. Backups, die außerhalb vom Unternehmen aufbewahrt werden, ist auf jeden Fall unsere Empfehlung, diese Daten unbedingt zu verschlüsseln. Das sehen wir als eine Pflicht sogar an. Also das Tape, das sich bei der Bank befindet, oder Daten im S3 in der Cloud. Und wie sieht es denn da bei BIM aus, Matze? Auch kein Problem, oder? Backup-Daten zu verschlüsseln.
Nee, auch kein Problem. Gibt es verschiedene Ebenen, wo ich da was verschlüsseln kann. Wir bleiben auch erstmal bei den Backup-Files an sich. Das heißt tatsächlich die Dateien, die BIM quasi für das Backup erzeugt. Hier wäre auch ganz klar die Empfehlung, Backup-Daten verschlüsseln macht Sinn. Wenn ich die Backups bei mir lokal habe und irgendwie sage, nee, dem vertraue ich allen und da möchte ich nicht verschlüsseln, denke ich, das ist okay, kann man machen. Wenn es einem die Performance hergibt und man sagt, passt, ich weiß, was ich da tue, wäre die Empfehlung, einfach immer zu verschlüsseln, dann habe ich da an der Stelle auch keinen Stress, wenn doch mal irgendwas passieren sollte, und einfach nochmal einen zusätzlichen Schutz. Das Zweite, was ich eben tun kann, ist die Transportverschlüsselung in BIM. Das heißt, einfach die Komponenten, die miteinander kommunizieren, hier nochmal stärker abzusichern, macht insbesondere dann Sinn, wenn ich vielleicht irgendwelche Netze habe oder an Außenstandorte kommuniziere oder irgendwelche Netze habe, die nicht unter meiner administrativen Obhut sind, hier einfach die Kommunikation noch weiter abzusichern. Und der letzte Punkt ist tatsächlich die Verschlüsselung des BIM-Config-Backups. Das heißt, das ist eben das Element oder das Backup, das ich brauche, wenn ich mal meinen Backup-Server von Grund auf neu aufsetzen muss, vielleicht nach so einem Angriff. Dann stehen dort drin alle wesentlichen Informationen wie IP-Adressen, Username, Passwort, meine Umgebung, aber eben nur, wenn das Backup verschlüsselt ist. Sonst werden diese Daten nicht mitgespeichert. Und ich denke, in so einem Ernstfall macht es Sinn, dass man hier möglichst schnell wieder am Start ist. Und deswegen ganz klar die Empfehlung, dieses Config-Backup zu verschlüsseln.
Jetzt haben wir einiges gehört. Wir haben über Detection, Hardening und Verschlüsselung gesprochen und mein Kopf, der raucht schon etwas. Wie schütze ich denn nun letztendlich meine Backups?
Kurz gesagt, wir müssen die Backups gegen manuelles Löschen schützen. Die Muster der Cyberangriffe waren bisher, die wir so mitbekommen haben, immer sehr ähnlich. Ja. Alle vorhandenen Backups, die vorgefunden wurden, die wurden gelöscht, ja, und am Ende dann die aktiven Daten des Kunden, also auf dem File-Server, verschlüsselt, sodass das Unternehmen keine Chance mehr hat, selbst irgendwie die Daten wiederherzustellen. Deswegen hier oberste Prio, wir müssen uns gegen solche Löschaktionen schützen. Commvault hat da auch mehrere Funktionen. Ja, das eine ist ein Board, nennt sich Ransomware Protection, diese Funktion, die auf den Backup-Proxies mitläuft. Bedeutet, ein Angreifer, der auf dieser Maschine ist, hat nicht die Chance, manuell auf dem Filesystem die Daten zu löschen, weil da nur Commvault vom Prozess her einen Zugriff hat. Ist jetzt auch kein hundertprozentiger Schutz, aber schon mal eine weitere Hürde, die da mit eingebaut ist, dass es nicht so einfach ist, Daten zu zerstören. Ein weiterer Stichpunkt, den man da so vom Wording her mehr ins Spiel bringen kann, ja, Immutable Storage, das zu verwenden, welches die Backup-Daten auf dem Speicher, auf diesem Backup-Speicher, gegen aktives Löschen für einen bestimmten Zeitraum sperrt. Zum Beispiel habe ich da in Commvault die Möglichkeit, einen Warm-Speicher zu verwenden, der die Daten auf Disk schützt,
Da haben wir jetzt bei uns, würden wir da von NetApp ein FAST-System verwenden, in dem Fall mit der Snapblock-Funktion, quasi die WARM-Funktion, wo ich dann die Backup-Daten für einen gewissen Zeitraum zusätzlich schützen kann. Bedeutet, ja, der Angreifer kann die Dateien nicht löschen von dem System. Eine zweite Möglichkeit wäre, einen Objektspeicher zu verwenden. Auch da gibt es Funktionen, die wir verwenden können. Mit Object Lock nennt sich die Funktion. Das ist quasi ein WARM-Modus, der auf einem S3-Speicher aktiviert wird. Ja, das ist auf jeden Fall ideal, wenn ich auf die Daten in die Cloud auslage, dass auch da für einen gewissen Zeitraum die Daten geschützt, gesperrt sind. Ja, dann übergebe ich mal an Matze. Wiem hat doch da bestimmt auch Funktionen, Backup-Daten gegen Löschen zu schützen, oder?
Genau, also auch in Wiem gibt es da einige Funktionen. Das ist einmal das Immutable Backup oder eben auch Hardened Linux Repository genannt. Wie der Name schon sagt, das basiert eben auf einem Linux, das man optimalerweise auf einem Hardware-Server betreibt, um das eben zusätzlich abzusichern, weil sonst habe ich ja die Möglichkeit, dass ich da wieder über den Hypervisor irgendwo angreife. Technisch basiert es eben auf einem Feature des XFS-Filesystems, diesen Advanced File System Attributes. Und da hat man vereinfacht gesagt die Möglichkeit, so ein Immutable Flag zu setzen. Das heißt, im Prinzip kann man sich das vorstellen, wie so ein Ablaufdatum für diese Datei. Das heißt, nachdem Wiem die Datei geschrieben hat, wird im Prinzip ein Ablaufdatum draufgesetzt. Und erst wenn dieses Zeitpunkt rum ist, kann ich eben die Datei manipulieren. Wiem löscht diese oder kann diese händisch gelöscht werden. Und das Zweite, was es gibt, ist das Thema Object Logging. Das trifft eben diesen ganzen Bereich um Object Store. Das heißt, sei es eine AWS oder jetzt auch vielleicht ein NetApp Storage Grid, wie wir das auch bei uns in der Cloud haben. Das heißt, es ist auch eine Funktion, die Teil des S3-Standards ist, wo vereinfacht gesagt auch einfach ein Ablaufdatum an die Datei angehängt wird, bevor die eben löschbar ist. Und genau, so dass ich meine ausgelagerten Backups eben dort sicher verwahren kann.
Also an die Matze, ehrlich, jetzt qualmt mir der Kopf aber echt vollends. Vielleicht heruntergebrochen auf drei Punkte. Was würdet ihr denn unseren Kunden der Zuhörerschaft mit auf den Weg geben?
Genau, also ich denke, als ersten Punkt, jedes Backup-Konzept, das ich jetzt gerade irgendwie hinterfrage oder überarbeite, oder wo ich sage, da möchte ich mich verbessern, oder auch eben jedes neue Backup-Konzept, das aufgemacht wird, sollte in irgendeiner Art und Weise so eine Immutable- oder Air-Gap-Variante enthalten, um mich einfach zusätzlich abzusichern. Vielleicht, wenn ich das in der Vergangenheit auch nicht hatte. Ich denke, wenn es tatsächlich mal so weit kommen sollte, ist man froh, wenn man hier eben einen zusätzlichen Schutzmechanismus eingebaut hat. Der zweite Punkt, ich denke, das muss man wissen, ab einem gewissen Punkt wird Sicherheit einfach unbequem. Das heißt, wenn man diese ganzen Vorschläge vielleicht umsetzt, über die wir gesprochen haben, oder eben auch noch andere Mechanismen bei sich einbaut, dann wird die tägliche Administration schwerer. Aber ich denke, das ist halt, sage ich mal, auch die logische Folge. Man möchte es ja dem Angreifer ja so schwierig wie möglich machen. Und ja, da kommt immer ein bisschen Komfortverlust auch im täglichen Doing automatisch mit.
Ja, alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Das heißt, der dritte Punkt, den Ernstfall auch mal bei sich durchzuspielen, also einen Disaster Recovery Test durchführen bei sich im Unternehmen.
Ja, und wie kann der Kunde dies am besten tun, Andi?
Das solltest du eigentlich ein bisschen wissen, lieber Andi. Für einen solchen Vorfall haben wir eine DR-Rollbox bei uns für die Kunden kreiert, bestehend aus Compute, Netzwerk und Storage, also alles zusammengefasst in einem schönen Rack. Und damit hat der Kunde dann die Möglichkeit, den Ernstfall bei sich mal komplett zu testen.
Wunderbar, stimmt, da war was. Ja, wir sind am Ende angelangt. Andi, Matze, herzlichen Dank euch beiden. Ich habe einiges gelernt heute und natürlich auch einen Dank an die Zuhörer da draußen und bis zum nächsten Podcast. Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Liebe ZuhörerInnen, auch wenn wir uns sehr freuen, Ihnen aus der Sicherheitspanne raushelfen zu dürfen, freuen wir uns noch viel mehr, wenn solche Angriffe durch eine gute Vorsorge gar nicht erst entstehen. Kontaktieren Sie uns gern über podcast@au.de und lassen Sie uns gemeinsam Ihr Backup-Konzept unter die Lupe nehmen.
Das war der AU TechPod. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Wir hören uns im nächsten AU TechPod.